ARD Sounds.
Mal eine Zwischenfrage noch. Irgendwo kam jetzt eben so ein Wummern her. Ist das bei dir aus der Wohnung? Waschmaschine oder sonst irgendwas?
Ich glaube nicht.
Nee, das sind wir. Das sind wir, weil wir beide Mikrofone aufhaben. Deswegen, ich mache mich jetzt zwischendurch auch mal aus einfach.
Okay.
Oder?
Ja, okay.
Also ich habe hier auch mitlaufen.
Also. Sehr gut. Ja, meine Fragen kommen dann immer ein bisschen verzögert, weil ich mich immer erst anmachen muss, aber ist kein Problem.
Hauptsache, die anderen sind wieder schuld. Sorry nochmal, Luca, an dieser Stelle, dass ich dir das unterstellt habe.
Ja, man hört hier übrigens auch gar kein Wummern mehr. Ne?
Stimmt.
Liegt daran, dass wir das nur auf unseren Kopfhörern gehört haben. Aber Nadine, wir sollten jetzt auch erstmal sagen, wer das da gerade eben war. Das war der Luca Schulz, das ist ein Kollege vom SWR. Und mit dem haben wir uns über Video zusammengeschaltet, um auch mit ihm über diesen Fall Kusel zu sprechen.
Ja, weil Luca, der war einer der ersten Journalisten, die an diesem Morgen des 31. Januar 2022, also wenige Stunden nach der Tat schon, von der Kreisstraße K22 berichtet haben.
Sie sprachen von Polizeisperren vorhin. Welche Maßnahmen sind denn noch ergriffen worden, um die Täter oder den Täter zu finden?
Also es laufen derzeit in der ganzen Region Rheinland-Pfalz und auch im Saarland eine große Fahndung, und es sind Hubschrauber im Einsatz, Spürhunde. Die Straßen sind teilweise gesperrt. Das sieht man auch, wenn man in der Region mit dem Auto unterwegs ist. Heute Morgen habe ich das direkt gesehen, überall Blaulicht. Also man sieht schon, dass sich da ja was bewegt in der Region und dass die Polizei da mit vielen, vielen Einsatzkräften vor Ort sind.
Sag mal, Luca, magst du uns mal mit zu diesem Tat nehmen? Wie hast du von dieser Tat erfahren?
Ja, also das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß noch genau, wie das ablief an diesem Tag. Sehr früh morgens hat das Telefon geklingelt und mein Planer war am Telefon schon total aufgelöst und hat gesagt, Luca, du musst direkt los, es ist was Furchtbares passiert, du musst nach Kusel fahren. Da sind Polizisten erschossen worden. Viel mehr wusste ich dazu auch noch gar nicht. Bin direkt ins Auto, hab meine Zähne geputzt, direkt los. Also es war wirklich, ich war, glaube ich, 5 Minuten insgesamt beschäftigt und bin direkt losgedüst. Und im Auto haben wir dann nochmal gesprochen und er hat mir noch ein paar Infos gegeben. Aber zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich auch noch gar nicht viel klar.
Man muss dazu sagen, Luca ist nicht irgendein Journalist, der da gerade unterwegs ist zum Tatort. Luca kennt die Polizei ziemlich gut. Und zwar vor allem das Polizeipräsidium, das für die Polizei in Kusel zuständig ist. Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern. Weil er hat da in der Pressestelle vorher gearbeitet.
Und ich war auch für Social Media bei der Polizei dann zuständig, habe aber natürlich auch ganz viel klassische Pressearbeit gemacht. Genau. Und das habe ich dann insgesamt 2 Jahre gemacht.
Und da hat er auch den Polizisten Alex K. kennengelernt, also einer der beiden ermordeten Polizisten. Alex hat nämlich ein paar Wochen in der Pressestelle des Polizeipräsidiums vorbeigeschaut. Er ist da mitgelaufen und hat die Abläufe kennengelernt. Wir haben schon so ein bisschen beschrieben bekommen von anderer Stelle, was er so für ein Typ war. Kannst du das auch nochmal sagen, wie du ihn so generell wahrgenommen hast? Was war das für einer?
Also einfach voll nett von Anfang an, überhaupt keine Berührungsängste, total offen, wirklich sehr, sehr freundlich und auch engagiert, jetzt bei uns im Team. Also er hatte da wirklich auch Lust zu lernen, hatte da auch überhaupt kein Problem, wenn man ihm mal was gezeigt hat, wie es funktioniert. Also er konnte sich da voll dann auch in die andere Rolle reinschlüpfen. Total bodenständig, auch lustig. Also wirklich ein super angenehmer Typ, der, glaube ich, einfach mit voll vielen Gruppen kompatibel war. Also ich glaube, den hättest du jetzt überall irgendwie wie reinwerfen können. Und da hätte niemand gesagt, das ist irgendwie ein schwieriger Typ, also total unkompliziert.
Ja, und die beiden haben auch ein paar Sachen für die Pressestelle der Polizei zusammen gemacht. Das hat uns Luca auch erzählt.
Wir hatten da so einen Pool für FCK-Spiele. Also die Polizisten, die da im Einsatz waren, haben dann immer getwittert mit uns von der Pressestelle, was gerade passiert. Also Straßensperrung, 11-Freunde-Kreise wird gesperrt. Und das haben wir bestimmt 5-6 Mal zusammen gemacht. Und da muss ich natürlich voll dran denken. Ja, ich weiß noch genau, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er mir auch erzählt, dass er mit seiner Freundin zusammenziehen will. Also wir sind ungefähr im selben Alter, hatten beide Interesse für Fußball. Er hat selbst auch gespielt. Also das kam einem natürlich dann schon alles in den Sinn, ja, voll.
Wir gehen nochmal zurück zu diesem Morgen an diesem 31. Januar. Luca telefoniert auf dem Weg zu dieser Straße K22 mit seinem Planer, also dem Redakteur in der Redaktion, der ihm dann nochmal ein paar Infos mitgibt zu diesem Polizistenmord. Er weiß immer noch nicht so richtig, was passiert ist und vor allem auch nicht, ob er da vielleicht jemanden kennt, der da betroffen ist. Als er ankommt, erfährt er dann aber, eines der beiden Opfer kennt er tatsächlich. Er kennt Alex.
Ja, ich war im ersten Moment erstmal wirklich krass geschockt. Also das hat mir richtig die Füße unter dem Boden weggezogen. Und dann bist du in der nächsten Sekunde, guckst du auf dein Handy und es heißt, du musst in 2 Minuten eine Live-Schalte machen.
Nach tödlichen Schüssen auf 2 junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend 2 Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 3. Der Jagdunfall.
Ja, wir kennen das ja auch so, wenn wir als Reporter tätig sind. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, dann geht da der Arbeitsmodus sofort an. Bei Luca war das jetzt natürlich nochmal eine Spur krasser. Der hat uns erzählt, dass er zig Schalten an diesem Tag gemacht hat zu allen möglichen Sendern der ARD. Also damit meine ich, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus München angerufen hat, dann für den BR aus Hamburg, dann für den NDR, Norddeutscher Rundfunk, oder eben aus Köln, der WDR und so weiter und so fort. Da war für ihn überhaupt gar keine Zeit, um irgendwie nachzudenken oder auch ja, Gefühle einzuordnen. Immerhin war das ja ein alter Kollege, über den er da jetzt berichten muss.
Ja, und wir bleiben nochmal bei diesem Morgen. Also diese ersten Stunden nach der Tat, wir haben euch das ja schon erzählt, da hat wirklich die ganze Region hier den Atem angehalten. Also ich habe euch mal einen Ton mitgebracht. So hat sich das zum Beispiel hier im Saarländischen Rundfunk morgens im Radio angehört.
Heute Morgen gegen 4.20 Uhr wollte eine streifende Verkehrskontrolle im Kreis Kusel durchführen. Die Kollegen haben dann über Funk noch mitgeteilt, dass Schüsse fallen. Bis Einsatzkräfte von uns vor Ort waren, haben wir dann eine Kollegin und einen Kollegen nur noch verletzt bzw. getötet vorgefunden.
Das war ein Interview mit Bernhard Christian Erfurt vom Polizeipräsidium Westpfalz damals.
Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in diesem Bereich mitzunehmen. Auch wenn Sie Verdächtiges beobachtet haben oder noch wahrnehmen werden, informieren Sie bitte umgehend die Polizei, dass wir dem nachgehen können.
Und ich weiß noch, wie ich im Auto damals war, auf dem Weg zur Arbeit, und ich hatte wirklich so ein richtig ungutes Gefühl. Also so wie, die könnten jetzt hier irgendwo sein. Weil mir ging es da so, wie ja ganz vielen anderen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt ja noch gar keine Details. Also alle wussten nur, da sind 2 Polizisten umgebracht worden, aber keine Ahnung von wem und was die angetrieben hat. Irgendwann um 7.10 Uhr hat dann die Polizei die erste Pressemitteilung rausgeschickt. Und da stand dann drin, dass sie mit Hochdruck nach den geflüchteten Tätern fahndet. Aber wer das ist, davon war immer noch keine Rede.
Alex K. hat ja in seinem Funkspruch von 2 dubiosen Personen gesprochen. Deshalb wissen die Ermittler, die jetzt am Tatort sind, dass sie nach 2 Personen suchen müssen. Und den Namen von einer dieser Personen kennen sie auch schon. Andreas S. Denn sie haben seinen Führerschein und seinen Ausweis gefunden. Mitten auf der Straße. Weil Andreas S. im Saarland wohnt, wird auch die saarländische Polizei jetzt schnell informiert und mit einbezogen und einigen in der saarländischen Polizei sagt dieser Name auch direkt was. Ab jetzt verbreitet sich die Nachricht, dass dieser Andreas S. gesucht wird. Zwar noch nicht überall, aber in bestimmten Kreisen. Sorry jetzt für diese Floskel, aber die passt da einfach perfekt. Wie ein Lauffeuer. Andreas S. ist ja ehemaliger Jäger. Und gerade die Jäger hier, die kennen diesen Andreas S. Innerhalb kurzer Zeit wissen eine ganze Menge Menschen im Saarland, Andreas S. hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Polizisten getötet. Und diese Menschen, die haben Angst. Todesangst.
Wir haben mit mehreren Menschen gesprochen, die uns das bestätigen. Und wir haben auch mit mehreren Menschen gesprochen, die bis heute Angst vor Andreas S. haben. Denen Tränen in den Augen gestanden haben, als sie uns von diesem 31. Januar und ihrer Angst erzählt haben. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sich in Sicherheit gebracht haben, die richtig abgehauen sind. Und zwar an Orte, von denen sie bis heute nicht erzählen, wo diese Orte sind. Mit Menschen, die sich eine Waffe besorgt haben und an diesem 31. Januar 2022 nicht ohne diese Waffe aus dem Haus gegangen sind. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sie das gemacht haben. Die Antwort darauf ist, weil sie Andreas S. vorher schon erlebt haben und weil sie davon ausgegangen sind, dass dieser Andreas S. im Zweifelsfall zu allem bereit ist. Und weil viele dachten, dass Andreas S. jetzt alle büßen lassen würde, mit denen er, seiner eigenen Ansicht nach, noch eine offene Rechnung hatte. Eine ganze Menge Menschen und auch die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt geglaubt, der Mord an den Polizisten, das wäre nur der Anfang. Jetzt würde Andreas S. erst richtig loslegen und noch andere Menschen töten. Und genau deshalb sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch eine ganze Menge Polizisten unterwegs. Heiner Schmolzi, der damalige Vizepräsident im Polizeipräsidium Westpfalz, in der Pressekonferenz einen Tag nach der Tat.
Über die Größenordnung sagen wir ja nichts, aber ich habe ja schon gesagt, dass da mehrere Einsatzabschnitte generiert wurden. Mit starken Personalkräften. Also wir können davon ausgehen, dass so circa um die 200 Beamtinnen und Beamte an der Sache gearbeitet haben.
Wir haben ja gerade schon gesagt, dass Andreas S., der selbst eben früher Jäger war, unter den Jägern im Saarland ziemlich bekannt war. Und wir haben für diesen Podcast mit einer ganzen Menge Jäger gesprochen. Bei einigen hatten wir das Gefühl, ehrlicherweise, sie wissen mehr, als sie uns gegenüber sagen wollen.
Ja, ein paar haben aber auch so richtig ausgepackt, ne? Die meisten wollten weder ihre Stimme noch ihren Namen in diesem Podcast hören. Zwei von ihnen waren aber zu einem Interview bereit. Und die hört ihr auch noch später in einer anderen Folge.
Es gibt nämlich eine ganze Menge Geschichten über Andreas S., die wir gehört haben. Geschichten, die die Runde in Jägerkreisen gemacht haben. Und eine davon, die erzählen wir euch jetzt. Es ist eine Geschichte, die so eine Art offenes Geheimnis unter den Jägern im Saarland ist. Auch wenn uns das niemand ins Mikrofon sagen wollte.
Es geht um einen Vorfall im Oktober 2004. Andreas S. ist um die 20 und damals schon Jäger, also mit offiziellem Jagdschein und so weiter und darf damit offiziell wild jagen. Er ist bei einer Hasenjagd und da trifft ein Schuss von Andreas S. einen anderen Jäger im Gesicht, am Hals und an der Brust. Der andere Jäger verliert dabei fast sein Auge, kann nicht mehr richtig sehen. Der Fall geht vor Gericht. Andreas S. wird wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Am Ende alles ein Jagdunfall.
Aber diese Geschichte vom unglücklichen Unfall, die glauben viele Jäger, mit denen wir gesprochen haben, nicht. Sie erzählen uns davon, dass Andreas S. mit Absicht geschossen haben soll. Wir hören auch sowas wie, dass es einen Streit zwischen beiden gegeben haben soll. Und unser Eindruck ist, gefühlt kennt jeder diese Geschichte, aber jeder kennt sie so ein bisschen anders. Deshalb telefonieren wir viel. Wir fragen ganz oft nach, lassen uns die eine Version bestätigen und dann rätseln wir wieder über eine andere Version. Aber dann finden wir endlich eine Person, die sehr nah dran ist. Es ist nicht der Jäger selbst, auf den Andreas S. geschossen hat, denn der kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit uns sprechen. Aber diese andere Person, die sagt uns, es war keine richtige Absicht, aber es war dieser unbedingte Wille von Andreas S., ein Tier zu töten. Offenbar war damals ein Hase da, den Andreas S. schießen wollte, also unbedingt schießen wollte. Und der andere Jäger, der stand da wohl im Weg. Diese andere Person, mit der wir sprechen, die spricht nicht von einem Unfall. Die sagt uns über Andreas S., der sei, Zitat, schießgeil gewesen.
Wie es ausgeht, wissen wir. Andreas S. schießt und trifft den Jäger ins Gesicht. Aber nochmal zurück zu diesem Tag, an dem der Polizistenmord passiert ist. Viele von denen, die jetzt Angst haben, dass Andreas S. vor ihrer Tür stehen könnte, kennen diese Geschichte von dem Jagdunfall. Und sie haben selbst ihre Erfahrungen mit Andreas S. gemacht. Wahrscheinlich ist das auch einer der vielen Gründe, warum sie jetzt Angst haben. Aber es kommt nicht so, wie viele von ihnen denken. Andreas S. macht vor allem das, was er an jedem Morgen nach der Jagd macht. Gleich nochmal mehr dazu. Zurück nach Erdesbach. Andreas S. und Florian V. stecken ja hier fest. 4 Kilometer von der Stelle entfernt, wo Andreas S. vor wenigen Minuten 2 Polizisten ermordet hat. Und wo gleich noch mehr Polizisten sein werden und ihre getöteten Kollegen sehen werden. Andreas S. weiß, dass der Polizist, den er eben getötet hat, es nicht geschafft hat, seinen Funkspruch zu Ende zu bringen. Der Polizist hat es also auch nicht geschafft, seinen Kollegen zu sagen, welche 2 Personen da jetzt gerade fliehen.
Ja, aber die Polizei hat ja jetzt schon den Ausweis und den Führerschein von Andreas S. gefunden, wie wir eben gehört haben, weil die ja mitten auf der Straße gelegen haben.
Stimmt, aber genau das weiß Andreas S. zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Er weiß zwar, dass sein Ausweis noch irgendwo liegen muss, aber er hofft wahrscheinlich, dass die Polizisten ihn auch nicht finden. Denn er hat bis jetzt immer Glück gehabt. Und dieses eine Mal braucht er dieses Glück jetzt noch. Für ihn zählt gerade nur eins. Er und Florian V. müssen hier weg. Und Andreas S. weiß auch schon, wen er dafür anrufen muss. Er lässt sich das Handy jetzt von Florian V. geben. Warum er nicht sein eigenes nimmt, das wissen wir nicht. Zumindest ruft er jetzt Thomas W. an. Thomas W., das ist sowas wie ein Freund von Andreas S. Thomas W. weiß genau, was die beiden, also Andreas S. und Florian V., da nachts immer treiben. Er weiß, dass Andreas S. im großen Stil wildert. Sogar noch mehr. Dieser Thomas W. ist es, der Florian V. überhaupt erst als Helfer angekarrt hat. Andreas S. ruft Thomas W. an und sagt ihm, dass er beim Wildern mit dem Auto liegen geblieben ist. Und er fragt, ob Thomas W. die beiden abschleppen kann. Hier in Erdesbach. Er schickt ihm noch den genauen Standort per Handy zu. Thomas W. macht sich gegen 5 Uhr am Montagmorgen auf den Weg. Das wissen wir. Was wir aber nicht wissen, ob Andreas S. Thomas W. erzählt hat, was da eben vor wenigen Minuten passiert ist. Ob Thomas W. wissen konnte, dass das Auto deshalb nicht mehr fährt, weil ein Polizist vorher drauf geschossen hat. Wir hätten ihn gerne selber gefragt, den Thomas W.
Wir haben versucht, ihn zu erreichen, über mehrere Wege. Wir haben verschiedene Telefonnummern probiert, die ins Leere geführt haben. Wir haben über Verwandte anfragen lassen. Schließlich haben wir Thomas W. auch einen Brief geschrieben und ihn darin um ein Interview gebeten. Wir wissen auch mittlerweile, dass ihn diese Anfragen erreicht haben. Aber uns gegenüber hat Thomas W. nicht reagiert. Im Gerichtsurteil steht, Thomas W. versichert, Zitat, glaubhaft, dass er zu diesem Zeitpunkt nichts von dem Polizistenmord gewusst hat.
Tja, ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich skeptisch bin, aber ja.
Glaubst du nicht? Ich kann es mir schon vorstellen.
Es ist halt so ein Ding, du kommst da mitten in der Nacht an, siehst ein Auto, dann ist eine Scheibe zerdeppert und dann sieht man ja vielleicht noch in der Nacht auch das eine oder andere Loch im Auto. Ich finde es total schwierig.
Ich glaube ja, es ist dunkel. Du guckst nicht so richtig. Ja, vielleicht hat er die zerdepperte Scheibe gesehen, aber wir wissen ja jetzt auch schon ein bisschen mehr über Andreas S. Vielleicht dachte auch, die beiden haben sich in die Haare gekriegt. Also.
Ja, stimmt auch wieder.
Ich könnte mir vorstellen, dass er es wirklich noch nicht wusste. Weil es vielleicht auch zu unglaublich ist, dass man das von seinem Freund denkt.
Ja, so oder so, was Thomas W. auf jeden Fall gewusst hat, dass Andreas S. im großen Stil gewildert hat. Andreas S. verarbeitet dieses Fleisch seit einiger Zeit nämlich schon in einer Wildkammer, also in so einem Extraraum, das ist eine Art Küche, in der Wildfleisch richtig zerlegt und auch gewaschen wird. Und genau diese Wildkammer, die gehört Thomas W. Thomas W. hat auch mitgeholfen, dieses Wild zu verarbeiten. Ob er, also Thomas W., an diesen Geschäften auch mitverdient hat, das hätten wir ihn einfach auch noch gerne selbst gefragt. Wir gehen jetzt aber nochmal in diese Januarnacht. Es muss eine ganze Weile dauern, bis Thomas W. in Erdesbach ankommt, wo die beiden mit dem Transporter eine Panne haben. Wie gesagt, fast 70 Kilometer von ihrem Zuhause ist das entfernt. Irgendwann kommt er aber mit seinem SUV und er hat eine Abschleppstange dabei. Thomas W. spricht eigentlich nur mit Andreas S. Er merkt, dass Florian V. irgendwie völlig verstört auf dem Beifahrersitz kauert. So sagt er es dann zumindest später im Prozess. Da sagt er, er hätte Andreas S. gefragt, was denn mit Florian V. sei. Und darauf kam nur die Antwort: Lass den Florian in Ruhe, der ist müde. Thomas W. bringt die Abschleppstange an und schleppt den Kastenwagen ab. Das klappt erstmal gut, aber irgendwann bricht die Abschleppstange. Andreas S. versucht daraufhin nochmal den kaputten Renault Trafic zu starten. Und es klappt. Sie fahren zurück bis nach Sulzbach ins Saarland. Und Andreas S., der parkt den Kastenwagen auf einem großen Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses. Das steht ganz in der Nähe dieser Wildkammer. Und übrigens auch ganz in der Nähe von der Wohnung von der Verlobten von Florian V. Sie gucken erstmal von da aus, ob da irgendwo Polizei steht. Ist sie aber nicht. Und dann gehen die beiden erstmal duschen. Florian V. geht in die Wohnung seiner Verlobten. Andreas S. macht das bei seinem Kumpel Thomas W.
Man kann das eigentlich gar nicht glauben, ne? Aber sie arbeiten einfach erstmal so die Dinge ab, die jetzt halt für sie so zu tun sind. So ein bisschen, als wäre überhaupt nichts passiert.
Ja, also nicht so ganz, als wäre nichts passiert. Ne? Florian V., der ist ja immer noch fix und fertig. So sagt er das auch später der Polizei. Er erzählt jetzt erstmal seiner Verlobten, was passiert ist. Florian V. sammelt alle Klamotten ein, die die beiden in der Nacht getragen haben. Außerdem noch so ein paar Patronenhülsen und packt das alles in Mülltüten, die er dann wiederum in verschiedene Mülltonnen der Nachbarschaft verteilt. Thomas W. kommt diese Situation immer komischer vor. Ihm dämmert so langsam, dass da irgendwas nicht stimmt. Er hat mittlerweile mitbekommen, dass in der Nähe von Kusel zwei Polizisten getötet wurden. Im Urteil ist die Rede davon, dass er zu seiner Frau sagt, wenn der das war, der bringt uns alle um. Der muss da weg.
Ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen. Also, dass das Thomas wenig egal ist. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass da ein mutmaßlicher Mörder jetzt gerade bei ihm zu Hause ist, schlimm genug, sondern Thomas W. muss ja auch Angst davor gehabt haben, dass er sich selbst strafbar macht, wenn er diesen ja zu diesem Zeitpunkt noch mutmaßlichen Mörder jetzt bei ihm unterkommen lässt und ja vielleicht auch Beweise vernichtet.
Ja, ich glaube, dass er sich da auch Sorgen gemacht hat. Ne? Also was aber nicht so richtig zusammenpasst, obwohl Thomas W. ja davon spricht, dass er Angst hat. Also zumindest hört sich dieser Satz, wenn der das war, der bringt uns alle um, ja danach an. Also obwohl er Angst hat, spricht er Andreas S. jetzt drauf an. Und zwar, als die beiden kurze Zeit später in der Wildkammer von Thomas W. sind, um sich um das Wildfleisch zu kümmern, das Andreas S. ja in dieser Nacht geschossen hat. Thomas W. fragt Andreas S., ob der was mit diesem Polizistenmord zu tun habe. Und Andreas S. sagt einfach nur, behalt die Nerven.
Wahnsinn.
Sie kümmern sich also jetzt gerade ums Fleisch. Man muss bedenken, in der letzten Nacht haben sie ja über 20 Tiere geschossen. Das ist ein Haufen Arbeit. Als die ersten Schritte in der Wildkammer erledigt sind, kümmern sie sich ums Auto. Sie machen den Kastenwagen sauber. Thomas W. kümmert sich um das Fenster an der Beifahrertür, was ja durch die Kugel des Polizisten kaputt gegangen ist. Andreas S. sagt ihm, er solle es zupappen und irgendwie macht Thomas W. das dann. Andreas S. nimmt dann einen Bohrer und bohrt die Einschusslöcher, die man im Wagen sehen kann, raus. Keine Ahnung, wie er das macht, aber er tut es. Ein Einschussloch, das man von außen sehen kann, da kleben sie dann noch ein Augenpflaster drauf. Eines von Florian Vs Sohn. Jetzt müssen sie nur noch die Waffen verstecken. Die machen sie erst einmal sauber und verstecken sie dann im Keller des Hauses, in dem Florian V. ein Zimmer gemietet hat. Was genau Andreas S. am Nachmittag dann macht, wissen wir nicht. Florian V. verbringt aber den Nachmittag mit seiner Familie und versucht wahrscheinlich erstmal irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Es ist mittlerweile 16.01 Uhr und die Polizei gibt jetzt eine neue Pressemitteilung raus. Sie sucht jetzt öffentlich nach Andreas S. mit einem Fahndungsfoto.
Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den Tätern, die die beiden PolizistInnen erschossen haben, hat die Polizei um Mithilfe gebeten. Man sucht mit Hochdruck nach einem Mann aus Spießen-Elversberg. Thomas Gerber hat da weitere Informationen gesucht. Thomas, wer ist dieser Mann?
Andreas, da ist der Mann. Es gibt eine Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Westpfalz aus Kaiserslautern. Und mit dieser Öffentlichkeitsfahndung wird also Andreas gesucht. Er ist 38 Jahre alt. Die Polizei hat auch ein Fahndungsfoto von ihm veröffentlicht. Braune Haare, Bart abgebildet, ist er vor einem Regal in einer Bäckerei. Und der Mann ist vermutlich gefährlich. Bis man so eine Öffentlichkeitsfahndung machen kann, da braucht man ja auch verschiedene Hürden. Also der Tatverdacht scheint äußerst dringend zu sein. Es ist ja geschossen worden die Nacht. Möglicherweise ist der Mann noch bewaffnet. Er ist wohl auch gefährlich.
Zurück zu Lukas Schulz, dem Reporter vom SWR. Der ist mittlerweile längst vom Tatort weg und ist zurückgefahren ins Regionalstudio des SWR nach Kaiserslautern. Und von da schaltet er dann als Reporter wirklich von Sender zu Sender. Später dann ist er auch nochmal draußen.
Ich war dann am Nachmittag nochmal im Polizeipräsidium, aber viele Leute hatten tierische Angst. Wir haben auch Umfragen gemacht und also da hatte man furchtbare Angst, dass der ja noch unterwegs ist und ja auch schwer bewaffnet ist und zwei Polizisten getötet hat. Also das war in der Region ein Riesenthema. Die Leute auf der Straße waren verunsichert, auch schockiert.
Für Luca selbst ist das auch eine sehr komische Situation, hat er uns erzählt. Also er kann das gar nicht richtig zusammenkriegen, was er da den ganzen Tag macht.
Ich habe nicht gecheckt, was da gerade abgeht. Und hatte dann natürlich immer im Kopf über den ganzen Tag so auch die Frage, was mache ich eigentlich gerade? Weil ich recht schnell, es ist irgendwie komisch, aber natürlich bist du auf der einen Seite Reporter, aber in dem Moment hatte ich ein Problem damit, in diese professionelle Rolle zu schlüpfen. Weil so komisch, wie es sich anhört, mir ist es gelungen und davor habe ich mich so ein bisschen auch vor mir selbst geschämt. Also es war dann eigentlich wollte ich gar nicht funktionieren, aus moralischen Gründen einfach, aber es hat dann doch geklappt irgendwie. Und das hat mich eigentlich über diese ganze Zeit sehr begleitet, dieses Thema.
Das ist übrigens was viele Reporter kennen, die in so einem Regionalstudio arbeiten oder zum Beispiel auch für eine Lokalzeitung direkt in der Ecke, wo sie auch selbst wohnen.
Ja, wobei es ja bei Luca sogar noch eine Spur schlimmer war, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Um kurz nach 17 Uhr ist es dann soweit. Die Polizei hat Andreas S. gefunden. Melanie Morbach vom Landespolizeipräsidium des Saarlandes in der Pressekonferenz einen Tag nach der Tat dazu.
Als der 38-jährige Tatverdächtige gegen 17 Uhr dann das Wohngebäude verlassen hat, konnte ein Zugriff erfolgen und er wurde von den Spezialeinheiten festgenommen.
Es geht am Ende alles echt ziemlich schnell. Es ist kurz nach 17 Uhr. Andreas S. hat noch eine Metzgerschürze an. Er ist in der Wildkammer in Sulzbach, wo er sich höchstwahrscheinlich immer noch um das Fleisch kümmert, das er ja in der Nacht geschossen hatte. Er geht jetzt raus aus dem Haus, in den Hof. Und da steht sie, die Polizei. Die hat den Kastenwagen gefunden. Zu diesem Zeitpunkt steht er nicht mehr auf dem Parkplatz am Krankenhaus, sondern ein paar hundert Meter weiter, direkt vor dem Haus, in dem auch diese Wildkammer ist. Die Wildkammer, in der Andreas S. sich gerade noch um das Fleisch gekümmert hat. Die Polizisten haben schon gesehen, dass in dem Kastenwagen noch eine ganze Menge tote Tiere hängen. Mittlerweile übrigens ohne Kopf. Nebendran ist ein Anhänger, da liegen die Tierabfälle drin. Andreas S. kommt also raus und darauf haben die Polizisten gewartet. Sie nehmen ihn fest und er lässt es geschehen. Dann gehen die Polizisten ins Haus. Sie gehen in alle Wohnungen, in alle Räume und finden eine zweite Person, die sich widerstandslos festnehmen lässt. Es ist Florian V.
Mittlerweile sind zwei Tatverdächtige im saarländischen Sulzbach festgenommen worden.
Ja, also es war so, dass hier um kurz nach 5, um 17.04 Uhr der Zugriff passiert ist. Spezialkräfte der saarländischen Polizei haben hier zunächst zwei Wohnobjekte lokalisiert und ein Fahrzeug.
Herr Schulz, was ist über den Tatverdächtigen bekannt?
Noch nicht allzu viel. Er wurde im heimischen Sulzbach im Saarland festgenommen. Es war ein ruhiger Zugriff. Es gab also keine Waffengewalt.
Die Männer wurden nach einer Großfahndung im Saarland gefasst.
Für viele Menschen bedeutet das endlich aufatmen. Sie können zurück nach Hause, können ihre Waffe zurück dahin legen, wo sie eigentlich hingehört. Und sie wissen, dass auch ihre Familien jetzt wieder in Sicherheit sind. Lasst uns nochmal zu diesen Menschen kommen, von denen wir nicht sagen können, wer sie genau sind. Mag ja sein, dass einige von euch diese Reaktion jetzt erstmal nicht so richtig nachvollziehen können. Ja, es gibt diese Geschichte, von der wir gerade erzählt haben, dieser Jagdunfall. Aber ihr ahnt es schon, das ist ja nicht das Einzige.
Es gibt noch eine ganze Menge andere Geschichten rund um Andreas S. Und diese Geschichten zeigen, dass Andreas S. nicht vergisst. Und dass er das alle spüren lässt, die sich ihm in den Weg stellen.
Nächstes Mal bei Im Fall Kusel.
Ich werde nicht gefragt. Ich bin das unangenehme Ware.
Also ich kann mich deswegen nur an ihn erinnern, weil er da seinen ganz langen grünen Mantel anhatte und eine Fellmütze mit einem Fuchsschwanz. Ne?
Und wir haben dann auch mal Köpfe gefunden.
Köpfe? Rehköpfe. Das war Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts.
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr aber jetzt schon alle Folgen auf einmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Morgens früh aufstehen und sofort kurz und knackig auf den neuesten Stand kommen, geht mit 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe.
Ja, und die Themen sind echt super spannend. Ich habe letztens was über die Epstein-Files gehört, aber es ging auch schon um ein Influencer-Netzwerk, das Fake News über Friedrich Merz streut, falsche Diagnosen in Krankenakten oder rechtsextreme Burschenschafter. Die ganzen Geschichten immer recherchiert von ARD-Journalistinnen und ARD-Journalisten und die erzählen sie dann nochmal bei 11KM. Und ihr seid mit dabei am Ort des Geschehens oder bei diesem einen Moment in der Recherche, der alles verändert.
11KM, der Tagesschau-Podcast mit den Hosts Elena Kuch und David Krause, hört ihr täglich Montag bis Freitag in der ARD-Sounds-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Und den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.